Kleiderschrank.
Der True Crime Podcast, in dem sich alles um Mord und Mode dreht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord im Kleiderschrank am heutigen Mord und Mode Mittwoch. Mein Name ist Pia.
Und ich bin Jördis. Heute nehmen wir mal wieder bei Pia im Kleiderschrank auf, deswegen erzähle ich euch heute die Geschichte. Oder beziehungsweise den Mordfall, es ist ja keine Geschichte. Und Pia wird euch dann später was zu den Modetrends in dem Mordjahr erzählen.
Genau. Ich freue mich mega, dass wir heute mal wieder aufnehmen.
Ich weiß gar nicht, wie lange ist das her? 3 Wochen oder so?
Ja, oder wir haben ja einmal da über Wochen wegen Corona kam ja wieder dazwischen. Ja. Und jetzt sitzen wir eigentlich so zwischen halb gepackten Koffern, weil ich war am Wochenende wieder in Bamberg. Jetzt schön. Kommt wieder meine Werbepause, nein. Also Bamberg war wieder mega schön, wie immer. Liebe ich einfach.
Cool.
Wer von euch noch nicht da war, super gerne mal hinfahren. Was richtig cool war, am 1. Mai haben wir eine erste Maiwanderung gemacht. Mhm. Waren aber vorher zum Frühshoppen bei einer Brauerei. Und da war dann...
Dann wandert sich's auch leichter, ne?
Dann wandert sich leichter. War sogar ein Weißwurst-Frühstück mit Bier. Und da war ein kleines Konzert. Also da war eine Liveband und die Bühne war aus Bierkästen. Nein, das habe ich so gefeiert und dachte mir nur so, sowas können auch nur die Bamberger machen. Ja. Und dann kam da so Rock'n'Roll. Aber das war so geil. Und auch das Klientel, was da war, also die Leute hatte ich noch nie gesehen. Ja. Aber so richtig, dann hatten die Männer so hochgegelte Haare, so nach hinten, wie so eine Elvis-Locke.
Ach, cool.
Und so eine Sonnenbrille. Die Frauen hatten auch
so eine Rockabilly.
Genau, ja, und so eine eckige Sonnenbrille eher und auch so eine Locke hier vorne und roten Lippenstift, es war so geil. Also,
ach, mega.
Wir haben das richtig gefeiert, die Leute haben auch getanzt und da sind wir dann weitergelaufen. War richtig, richtig schön.
Ich glaube, die haben sich tatsächlich alle wahrscheinlich mal gefreut, dass sowas wieder stattfindet, ne? Ja. Nach diesen ganzen Corona-Jahren.
Das ging um 10 los, wir waren um 9:45 da, wir haben keinen Platz mehr gekriegt. Ja, es war so voll, dann hatten wir aber den Hundebonus, Mia war ja mit und durften uns dann noch zu welchen dazu quetschen.
Ach, cool.
Aber oh, es war mega.
Apropos Hundebonus. Ich muss ja auch noch erzählen, dass es bei mir Neuigkeiten gibt. Und zwar hole ich in 25 Tagen auch meinen Hund ab.
Wir haben jetzt schon die Tage runtergezählt.
Ja, natürlich. Sogar die Nächte schon. Beziehungsweise es wird ja nicht nur mein Hund alleine, sondern ich habe ja das geteilte Sorgerecht mit meinen Eltern dann. Aber ich freue mich so wahnsinnig darauf. Ne? Ich hatte jetzt 2 Jahre lang keinen Hund. Und ja, ich bin einfach nur glücklich, wenn sie dann endlich da ist, weil sie ist einfach so süß.
Jetzt musst du auch nochmal sagen, wie sie heißt, die Kleine.
Sie heißt Käthe. Den ist Namen so wollte mein Papa unbedingt. Ja, ich hätte sie jetzt nicht unbedingt so genannt, aber Papa hat sich das irgendwie in den Kopf gesetzt und deswegen wird es jetzt eine Käthe.
Finde ich aber süß.
Ja.
Was ist denn Käthe für eine Rasse?
Käthe ist ein Australian Shepherd, wie unser alter Hund. Und die Züchterin hat mir gesagt, dass die eine kleine Hexe ist. Also ich bin mal gespannt. Sie ist halt die größte und die schwerste.
Und ein richtiger Wonneproppen.
Ja, aber sie hat ja 4 Brüder, also sonst sind es nur Rüden in dem Wurf tatsächlich. Sie ist die einzige Hündin.
Da muss sie sich ja schon jetzt durchsetzen.
Ja, und das heißt schon was, wenn sie halt als Hündin so die schwerste ist, ne? Mhm. Aber ich freue mich dann, wenn sie da ist und ja, das wird mich einfach nur glücklich machen, wenn sie dann endlich da ist. Ich freue mich sehr darauf.
Das glaube ich. Ich bin auch richtig gespannt, was du uns dann berichtest, wie es mit ihr läuft. Und sie wird bestimmt auch mal dabei sein.
Ich wollte gerade sagen, ihr werdet sie wahrscheinlich auch irgendwann mal hören, weil ich werde wahrscheinlich ohne diesen Hund nirgendwo mehr hingehen. Ach, ich meine, du kennst das ja selber.
Ich
wollte
gerade sagen, ja. Ja, jetzt, sie war ja auch in Bamberg und so dabei. Wir waren dann noch in Nürnberg, war auch total schön. Jetzt fliegen wir in Urlaub, da kann sie tatsächlich nicht mit. Aber sie macht jetzt Urlaub bei meinem Papa und der hat sie heute abgeholt. Das war so lustig. Sie hat ja einen Autositz. Mhm. Dann habe ich ihr dann schön auf dem Beifahrersitz bei ihm angeschnallt, auch schön den Airbag ausgemacht, habe sie da reingesetzt. Dann hat sie sich erstmal ganz stolz hingesetzt, ob sie rausgucken kann. Dann sind die beiden ja aber abgefahren. Da guckte sie erstmal so, sie muss jetzt mitfahren.
Ja, klar.
Aber jetzt ist sie mit in Herdecke. Da war sie wieder, sie hat schon wieder ganz vergessen, dass es uns überhaupt gibt. Aber
dafür wird die Freude umso größer, wenn ihr euch wieder seht.
Wir sind ja auch nicht lange weg. Ja. Aber ich finde, Fliegen nur so ein paar Tage, das ist ja auch schon mega Stress für einen Hund, das muss jetzt nicht sein.
Also deswegen haben wir auch tatsächlich das geteilte Sorgerecht mit meinen Eltern, weil die zum Beispiel auch dieses Jahr 3 Wochen in Urlaub fahren mit unserem Camper. Und da haben die halt auch keine Lust, den Hund mitzunehmen. Ne?
Nee, und es ist ja auch so als Familienhund schön.
Also ja, wenn auf jeden Fall.
Wenn ihr den gemeinsam habt, der auch mal viel bei dir ist, dann bei deinen Eltern, ist es ja auch immer noch mal einfacher.
Ja, und ich würde mir halt tatsächlich, tatsächlich auch jetzt noch nicht zutrauen, gerade einen Australian Shepherd alleine zu halten, weil ich meine, die brauchen halt einfach so viel Auslauf und Ansprache und so, dass ich, glaube ich, dem gar nicht gerecht werden könnte, wenn ich das alleine machen müsste, bezüglich dann auch solchen Sachen wie Urlauben, ne? Also ich meine, ich möchte ja auch noch ein paar Urlaube machen und vielleicht auch mal ein bisschen weiter weg. Und deswegen ist das so dann schon ganz gut, dass man immer weiß, dass die halt woanders auch noch ein Zuhause hat, ne?
Ja. Ach, schön. Ja, dann sind wir ganz gespannt.
Ja.
Und würde sagen, wir starten jetzt mit den Modetrends.
Ja, ich freue mich.
Ja, du hast ja gesagt, dass der Mord 1995 stattgefunden hat. Mhm. Dann habe ich geguckt, hatten wir es ja schon. Tatsächlich hatten wir es schon in unserer zweiten Folge, der Gucci-Mord.
Ach. Krass,
war okay. Auch 1995. Also dachte ich, gucke ich mir mal die Make-up-Trends an. Mhm. Und in diesem Jahr war nicht blauer Lidschatten in, sondern weißer Lidschatten, der dann am besten über das gesamte Lid verteilt wurde. Und das war der Trend des Jahres, den beispielsweise Christina Aguilera und Britney getragen haben.
Krass.
Ja, und dazu hatten sie ganz dünn gezupfte Augenbrauen und das Gesicht war richtig stark gepudert. Also diese dünnen Augenbrauen, das hatten wir auch.
Oh ja, ich habe letztens noch Fotos gesehen und dachte mir so, was zur Hölle war das? Beziehungsweise wie zur Hölle sah ich aus? Aber gut, war halt so, ne?
Aber waren dann auch dünn gezupfte Augen? Ach, Entschuldigung, weißer Lidschatten? Hatten wir den?
Wir haben, glaube ich, gar nicht so extrem viel Lidschatten getragen, war, glaube ich, bei uns. Ich glaube, bei uns war eher auch so Kajal und sowas war
stimmt.
In...
Ich bin auch froh, dass ich nicht so eine bunte Lidschattenpalette hatte.
Ich hatte eine. Da haben wir auch mal ein bisschen mit experimentiert. Aber so sind wir Gott sei Dank nicht rausgegangen, sondern wir haben das immer nur in meinem Kinderzimmer gemacht.
Ja. Nee, weil das konnte ich mich auch nicht dran erinnern. Ich wollte dann auch mal gucken, was für Haartrends in waren. Mhm. Das war richtig schwierig, das Jahr 1995 rauszupicken.
Okay.
Und deswegen dachte ich, komm, ich erzähle jetzt einfach mal, oder erzähle euch jetzt einfach mal was über die 8 Klassikfrisuren der 90er.
Ja.
Und das erste war der Bob in etlichen Variationen. Mhm. Also ob mit viel Volumen, wenig, mit lockig. Finde ich geil. Ich habe ja eigentlich auch so einen Longbob.
Ja.
Dann, da muss ich richtig lachen, der Zickzack-Scheitel.
Yo, da kann ich meinen, wir sind ja auch 90s Kids. Ne?
Hier wird gleich noch ganz viel
kommen,
was wir auch hatten. Also zack, 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 das hatten wir auch.
Ja, ich weiß, dass meine Schwester mir das oft gemacht hat, weil ich das so cool fand geil. Bei ihr.
Ja, viele haben sich dann auch die Haare noch so bunt angesprüht oder gefärbt und sind dann auf einen 90er Rave gegangen. Mhm. Dann waren sie eine richtige Party-Queen.
Geil.
Dann drittens, gekreppte Haare.
Horror. Das ist ja auch wieder, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich manchmal nur über die Dinge erzähle, die ich schrecklich finde. Aber gekreppte Haare finde ich tatsächlich wirklich furchtbar. Wobei ich jetzt auch wieder den Bogen zum Hund schlagen kann, weil bei unserem alten Hund, der ja auch ein Australian Shepherd war, wenn die nass war und dann so ganz leicht angetrocknet ist, dann sah das auch immer aus, als hätte man die Haare mit einem Kreppeisen gemacht.
Süß. Ich muss ehrlich sagen, es ist ja auch diese Beachwaves und sowas wieder in.
Ja, auch mit diesem, nicht Kreppeisen, aber mit diesem Meerjungfrauen-Style.
Ja, genau. Und ich hatte das, ich weiß gar nicht, ich folge so einer, die hat nämlich so auch so eine Haare wie ich und das sah cool aus, dachte, ach, das probiere ich auch mal.
Ja.
Hier habe ich mich direkt dran verbrannt. Ich hatte ja so eine krasse Brandwunde im Gesicht. Es sah so scheiße aus, wo ich mir denke, für nichts. Und dann kam ich auf der Arbeit, da hat die Hälfte gesagt, Pia, was hast du denn gemacht? Eine Steckdose gefasst. Und mir so viel Mühe, es hat eine Stunde gedauert und dann verbrenne ich mich auch noch im Gesicht.
Oh nein.
Also Leute, kein Kreppeisen.
Ich glaube, manche Sachen muss man noch einfach nicht ausprobieren.
Nee. Nee, aber ja.
Ja, es gibt viele, bei denen das gut aussieht.
Ja, eigentlich probieren wir solche Sachen immer zusammen
aus. Ja, das stimmt. Pony
schneiden, Haare färben, ja. Das hätte ich mal besser mit dir ausprobiert. Ah, nee, dann hättest du dich nachher auch noch vermutet. Ja, dann der ausgefranste Pony.
Ja.
Das war auch in... Hatten wir cool. Nicht, wir hatten ja so einen fetten Pony.
Ja, wir hatten aber, ich glaube, tatsächlich, wir waren das hatten wir nicht mehr in den 90ern, sondern das hatten wir in den 2000ern. Ich kann mich nämlich auch noch daran erinnern, dass ich so einen fransigen Pony hatte und dass ich teilweise von Leuten angesprochen wurde, wer mein Friseur ist und wer mir diesen Pony geschnitten hat. Und wenn ich jetzt Fotos davon sehe, dann denke ich mir so,
schrecklich, richtig.
War nicht schön.
Nee, habe ich ja auch gemacht. Nochmal zu, wenn ihr uns noch nicht so lange hört, wir wollten uns einen Pony schneiden. Ich habe Jördis die Haare ein bisschen nach vorne gekämmt, habe abgeschnitten. Ein
bisschen.
Da war er nämlich ein bisschen zu kurz und habe ich einfach nochmal was von hinten nachgekämmt.
Ich hatte einen Mini-Pony, um das mal deutlich zu sagen.
Also hat einen richtig fetten Pony. Ja. Aber es war lustig. Ja, dann war noch in der High Top. Weißt du, was das ist?
Nee.
Ich zeige dir gleich ein Bild. Ich musste so lachen. Das war vor allem in der Hip-Hop-Szene ein Trend. Da waren die Haare an der Seite ganz, ganz kurz. Und oben halt lang, aber richtig lang und wurde so richtig hochgestylt.
Doch, da gab es doch auch so ein... Yo!
Ich musste so lachen. Yo, ja. Und da musste ich an Freunde von uns von früher denken, die dann sich immer mit Dachswachs oder so die Haare so hoch gemacht haben, wo das nicht mehr rausgewaschen wird.
Ja, da kann ich auch noch
das war doch auch irgendwie auf Malle, in Lorette oder
ja,
so.
Ja,
ne?
Das
war auf jeden Fall sehr lustig, musste ich richtig lachen, aber das war einer der coolsten Haarstyle der 90er, dieser High Top.
Aber eher in Amerika als in Deutschland, oder?
Das hat man ja eher in so Musikvideos gesehen. Also auf der Straße kann ich nicht sagen, dass ich das gesehen habe. Dann war noch, das hatten wir auch, der Zopf, wo dann so zwei Strähnen vorne raushingen.
Ja.
So zwei ganz dünne Strähnen. So.
Aber jetzt mal ohne Mist, ne, das ist doch jetzt wieder modern. Das machen doch jetzt, ich sehe das bei so vielen Leuten irgendwie bei Instagram oder sonst irgendwo, dass die das auch wieder machen.
Aber nur so zwei
dünne zwei dünne.
Krass. Oh Gott, das finde ich
genauso wie hier, diese zwei Zöpfchen, diese Knödel. Diese Bands, und da macht man das dann auch. Nee, finde ich auch grausig.
An dieser Stelle muss ich noch einmal was einwerfen. Ali hat mir nämlich vor anderthalb Wochen so ein Video geschickt, auch zu Frisuren. Kennst du diese Frisur noch? Warte, ich mache sie gerade mal vor. Ich nehme so ein Stück vom Pony
in
der Mitte und dann dieses.
Ja, ja.
Ach, wie nennt man das?
Ja, ich weiß es nicht. Das ist einfach quasi vorne die erste Haarpartie, die man dann nach hinten macht und die dann mit einer Klammer festmacht. Und dann am besten noch so ein bisschen nach vorne schiebt, dass man so wie so eine kleine Welle hat, so ein Volumen.
Wie das letzte Einhorn.
Oh Gott, das hatten
ich hatte das ja immer. Ja. Und dann schickt sie mir das in der. Warum hat man sowas gemacht?
Weiß ich nicht.
Ist aber 2000, das ist eigentlich jetzt nicht unser, aber das finde ich. Als ich das heute alles gelesen habe, muss ich wieder an dieses Video denken. Und ich habe mein Handy dabei. Ich muss es, sonst müssen wir es verlinken, aber ich muss es dir kurz zeigen, weil ich habe Tränen gelacht, weil ich mir so dachte, nein, es kann nicht sein. Es war einfach geil.
Es kann nicht sein, dass wir wirklich so aussahen.
So scheiße. Pass auf.
Ja,
läuft.
Ja, sie toupiert sich jetzt gerade ihren Pony. Oh nein, und jetzt macht sie den hinten mit zwei Klammern fest und dass er sehr hoch steht und jetzt hat sie sich noch ihre seitlichen Haare geglättet. Ja, ich sehe es. Oh Gott, ja, so sind wir rumgelaufen, was soll ich sagen?
Ich werde den Link kopieren und dann packen wir es in die Folgenbeschreibung, dann könnt ihr das auch sehen und auch mitlachen und kommentiert mal, wer das von euch auch gemacht hat.
Ja, diese das sexy würde mich immer interessant.
Gut.
Interessieren.
Dann war noch, feiere ich auch, weil wir das auch kennen, der Topfschnitt mit Mittelscheitel.
Oh ja.
Bei den Männern. Also wenn du auf den ganzen Kindergartenfotos guckst, hatten noch alle diesen hässlichen Topfschnitt.
Aber ohne Scheiß, dieser Topfschnitt, nur jetzt in abgewandelter Form, ist doch jetzt auch wieder modern.
Ja, ja.
Das haben voll viele, nur die meisten haben das jetzt nicht mehr mit glatten Haaren, sondern mit so Locken.
Aber trotzdem auch Mittelscheitel.
Ja,
ne?
Ja, was soll ich sagen? Ich habe auch wieder dieselbe Frisur wie in der Grundschule. Ja, ist so lang, runterhängen, Mittelscheitel.
Ja. Aber wir wissen auch, alles kommt wieder.
Ja, toll.
Ja, das waren die Haar- und Make-up-Trends in 1995. Jetzt bin ich mal gespannt, was es so für Mordfälle gab.
Ich bin vor allen Dingen gespannt, was du dazu sagen wirst, weil ich bin durch Zufall auf diesen Fall gestoßen. Und dann habe ich mich so reingelesen und dachte mir so, oh mein Gott, das ist ja bei uns. Aber jetzt, ich werde jetzt erzählen und dann wirst du gleich wissen.
Aber es ist jetzt kein Cold Case oder so, dass ich jetzt Angst haben muss, wenn ich rausgehe.
Es ist kein Cold Case, aber es wird dich nicht befriedigen. Sagen wir es so. Aber ich fange jetzt erstmal an.
Okay.
Also wenn man an Ausbrüche aus dem Gefängnis denkt, dann kommen einem vermutlich zuerst Filme und Serien wie Flucht von Alcatraz oder Prison Break in den Sinn. In diesen Filmen werden die Ausbrüche vorher monatelang bis ins kleinste Detail geplant. Und oft geht es halt nicht nur um den Ausbruch an sich, sondern auch um die Flucht danach. Also, dass die Leute, die ausgebrochen sind, halt irgendwie Unterschlupf finden, sich verstecken, wie auch immer. Was sich jetzt aber erstmal nach fiktiven Hollywood-Stories anhört, ist aber Realität, und zwar auch in Deutschland. Und heute erzähle ich euch die Geschichte von Norman Volker Franz. Hast du den Namen schon mal gehört?
Im ersten Moment würde ich sagen, nein. Ja,
also ich hatte von dieser Story definitiv noch nichts gehört und das hat mich tatsächlich sehr gewundert und du wirst auch gleich wissen, warum. Dieser wurde am 30.01.1970 in Arnsberg geboren und er besuchte eine Realschule und machte seinen Abschluss und danach eine Lehre als Elektriker. Er war auch kurzzeitig bei der Bundeswehr und hatte danach den Plan, sein Abitur in Dortmund nachzuholen. Er sei ein unauffälliger Schüler gewesen, sagte ein ehemaliger Lehrer über ihn. Knapp 6 Monate bevor er die Schule beendet hatte, oder beziehungsweise beendet hätte, brach er das Abitur ab.
In Dortmund dann?
In Dortmund. Und seine Verbrechensserie beginnt im Jahr 1990. Aber wie es dazu gekommen ist, dass er eben halt das Abitur abgebrochen ist und so auf die schiefe Bahn geraten ist, konnte ich jetzt leider nicht herausfinden. Und Norm gehörte zu diesem Zeitpunkt zu einer kriminellen Bande, die Banken überfielen, Zigaretten schmuggelten, mit Waffen handelten und im Rotlichtmilieu ansässig waren. Der Anführer dieser kriminellen Vereinigung war Christian K. Und im Mai 1995 wurde dieser von einer rivalisierenden polnischen Zigarettenschmugglerbande, by the way, gutes Wort für Galgenmännchen, erpresst und somit fasste Norm einen Entschluss, sie sollten sterben. Er schmiedete mit 3 weiteren Männern einen Plan und diese wurden dann dafür engagiert, die Polen zu töten. Dazu lockten sie die 3 polnischen Männer in einen Hinterhalt. In der Nähe des Dortmunder Stadtteils Sieburg stoppte Franz die Männer in ihrem Auto. Er brachte sie dazu, die Fenster zu öffnen, da er vorgab, etwas mit ihnen besprechen zu wollen. Und als die Männer dieser Bitte nachkamen und die Fenster unten waren, warf Norm eine Handgranate in das Auto, die innerhalb von wenigen Augenblicken detonierte.
Wann war das?
1995. In Dortmunder Stadtteil Sieburg, also ganz bei uns in der Nähe, ja.
Krass, das habe ich noch nie von gehört.
Ja, ich auch nicht, aber es kommt gleich noch, also für meine Begriffe kommt es gleich noch krasser. Ein Insasse, der noch in einem Auto saß, war sofort tot und ein anderer Mann konnte sich schwer verletzt aus dem Auto retten und davonlaufen, aber Norm und die anderen Männer waren schneller. Sie schossen ihm mehrere Male in den Kopf. Das 3. polnische Bandenmitglied konnte fliehen. Das ist enorm, wenn man halt darüber nachdenkt, dass er gerade erst einen Angriff mit einer Handgranate überlebte und sie anschließend mit Norms PKW hinter ihm hergefahren sind und mit einer Pumpgun auf ihn geschossen haben. Das ist wie in so einem Film. Diese ganze Story ist wie im Film. Ja, aber es kommt, es ist ja noch nicht das Highlight. Und die trafen ihn auch mit dieser Pumpgun. Aber er hat es halt trotzdem überlebt, also er konnte flüchten. Was im Endeffekt aus dem Opfer geworden ist, konnte ich leider nicht rausfinden. Aber im Anschluss an diesen Doppelmord versuchte Norm mit seiner Freundin Sandra über die Niederlande, Belgien, Frankreich und Spanien nach Portugal zu fliehen. Allerdings kamen sie nur bis an die Grenze von Frankreich, da sie an einer Mautstelle gefasst wurden. Anschließend wurden die beiden Flüchtigen nach Deutschland überstellt. Und in einem Gerichtsverfahren im März 1996 wurde Norm wegen 2-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Diese Verurteilung oder diese Haft sollte er in der Justizvollzugsanstalt Hagen absitzen. Nein. 2 Monate später heirateten er und seine Freundin Sandra im Gefängnis. Und fast genau ein Jahr nach seiner Verurteilung, am 11. März 1997, gelang Norm sein erster Ausbruch.
In Hagen. Zum Hintergrund. Wir wohnen in Hagen.
Ja, also wir kommen aus wissen, Hagen. Ja.
Der ist in Hagen ausgebrochen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie.
Ja. Das ist wie, ohne Scheiß, das ist wie in einem Film. Seine Frau brachte ihm bei einem der Besucher eine Feile mit ins Gefängnis. Und damit sägte er dann die Fenstergitter seiner Zelle durch, kletterte eine selbstgebaute Leiter aus Henkeln von mehreren Eimern und Besenstielen aufs Dach des Hagener Gefängnisses und rutschte anschließend die Regenrinne runter. Und seine Frau Sandra wartete in ihrem roten Polo auf ihn und verhalf ihm so zur Flucht.
Das ist doch nicht sein Ernst.
Das ist
wirklich wie im Film.
Und es ist halt einfach bei uns direkt vor der Nase. Ich finde es halt richtig krass.
Wie kann denn...
Also und wir wussten kann das sowas auch nicht mehr
passieren.
Nee.
Das ist einer mit einer Pfeile, das ist ja wirklich, wie war das nochmal, Pfeile in den Kuchen
eingebacken? Ja, so ungefähr. Naja, knapp 2 Wochen später erschoss Norm einen Wachtmann in Weimar. Dieser sollte eine Geldkassette mit 1000 Mark zum Tresor der Dresdner Bank bringen. Sandra stand schmiere, während Norm die Kassette an sich nahm. und danach flüchteten sie zu Fuß weiter. Am 21. Juli 1997 überfiel Norm zwei Wachleute, die gerade die Wocheneinnahmen eines Metromarkts in einem Panzerwagen bringen wollten. Und dabei erbeutete er fast eine 500.000 Mark. Zwischen 19, also du musst dir jetzt vorstellen, die sind immer noch auf der Flucht, ne? Also er hat jetzt mittlerweile 5 Morde begangen und ist immer noch auf der Flucht mit seiner Frau.
In dem roten Polo?
Nee, die sind ja zu Fuß zwischendurch weiter. Okay. Die hatten ja dann auch Bargeld, dann ging es ja auch. Und zwischen 1997 und 1998 wurde Norm zum ersten Mal Vater. Also mit anderen Worten, sie hatten ihren Sohn mit auf der Flucht dabei. Und wenn du dir jetzt überlegst, dass dieser Typ nur 5 oder 6 Jahre jünger ist als wir, ist es schon heftig.
Ich finde es auch heftig, weil wenn ich mir überlege, erstmal musst du ja das Kind kriegen. Ja. Und irgendwann wird sie ja auch gesucht, denke ich mal.
Oder? Ja, sie wurde natürlich mitgesucht.
Dann kannst du doch nicht ins Krankenhaus gehen.
Es kommt drauf an, es sei denn natürlich, du kommst irgendwie an falsche Personalausweise oder gibst dir einen anderen Namen.
Ja, aber trotzdem kannst du dich ja nicht lange irgendwo aufhalten und dann mit dem Kind, ist ja ganz schön.
Und sie war halt auch, als sie geflohen sind, war sie halt erst 23 Jahre alt, ne?
Und dann hochschwanger, ja.
Naja, weiter floh das Ehepaar dann nach Portugal und schaffte es, sich circa 1,5 Jahre dort zu verstecken. Sie wurden am 24. Oktober 1998 in einem Apartment in Albufeira von deutschen Fahndern festgenommen. Sie leisteten keinen Widerstand und ließen sich festnehmen. Aufmerksam wurden die deutschen Beamten dank der portugiesischen Polizei, denn diesen fiel ein BMW mit deutschem Kennzeichen auf, da der Fahrer bei einer Verkehrskontrolle nicht halten wollte. Also haben sie das Kennzeichen überprüfen lassen und dabei fiel auf, dass der Name ein Alias von Norman ist. Also auf der Flucht und vorher auch schon nannte er sich manchmal Michael Stüver oder Carsten Müller. Und wie gesagt, die haben ja, ich glaube, knapp 1,5 Jahre ungefähr in Portugal gewohnt und haben sich da versteckt. Und er hat da auch gearbeitet als angeblicher Immobilienmakler. Also dadurch, dass die ja über diese 500.000 Mark hatten, konnten die sich natürlich auch was aufbauen. Wenn du jetzt komplett mittellos bist, dann hast du ja ein Problem. Aber wenn du halt so viel Bargeld hast, dann kannst du dir zumindest mal eine Wohnung mieten, dir irgendwie falsche Pässe besorgen und dir dann da halt irgendwie ein Leben aufbauen, ne?
Finde ich trotzdem verrückt. Also wenn du auf der Flucht bist, du musst ja immer Angst haben, lebst da total in Vorsicht und du darfst ja keinen Kontakt nach Hause haben. Das wäre, glaube ich, für mich das Schwierigste, dass ich den nicht mal eben anrufen würde, boah, weißt du, was mir passiert ist und dies und das. Du hast ja nur noch dann deinen Freund und das Kind.
Es wird noch krasser. So viel sei gesagt. Nach seiner Verhaftung versuchte er mit allen Mitteln, seine Auslieferung nach Deutschland zu verhindern. Er legte Beschwerde beim portugiesischen Verfassungsgerichtshof ein, aber auch das half nichts. Am 28. Juli 1999, kurz vor seiner Auslieferung nach Deutschland, gelang ihm zum zweiten Mal ein Gefängnisausbruch. Diesmal aus dem Zentralgefängnis von Lissabon. Dafür sägte er die Gitterstäbe von seinem Fenster durch und seilte sich mit aneinander geknoteten Bettlaken ab. Und seither fehlt jede Spur von ihm.
Nicht im Ernst.
Doch. Der ist seit über 22 Jahren auf der Flucht und keiner weiß, wo dieser Typ ist.
Der kann jetzt auch in Hagen rumrennen.
Ja, der wird, also die Fahnder haben schon gesagt, ich komme da gleich noch drauf zurück, aber die Fahnder haben gesagt, der wird so weit weg von Deutschland sein, damit ihn niemand erkennt.
Weil er auch nicht ihnen ausgeliefert worden Hat der wieder mit einer Feile die Sachen durchgesetzt?
Ja.
Also wie blöd kann man denn jetzt auch sein, die Regierung muss nochmal miteinander sprechen, wenn er dann verhaftet. Oh Gott, was ist denn mit der Frau und dem Kind?
Ich erzähle jetzt erstmal weiter und dann...
Ich dachte, das wäre jetzt...
Nein, das ist noch nicht das Ende. Im Februar 2021 wurde er in die Fahndungslisten von Interpol und Europol aufgenommen. Also sucht die ganze Welt nach ihm. Die Zielfahnder sind sich sicher, dass er sich weit weg von Deutschland aufhält, da er sonst erkannt werden könnte. Er ist, falls er noch lebt, heute 52 Jahre alt und seit mehr als 22 Jahren auf der Flucht. Er ist auf der Fahndungsseite des Deutschen Bundeskriminalamts aufgeführt und es wurde eine Belohnung im Wert von 25.000 Euro auf ihn bzw. auf Hinweise zu seinem Aufenthaltsort ausgesetzt. Jetzt habe ich mir mal diese Fahndungsseite von ihm angeguckt und erkläre euch jetzt mal ein bisschen, wie das aussieht.
Kannst du mir das gleich mal zeigen?
Ja, klar. Ich habe auch Fotos von ihm. Die Fahndungsseite sieht also aus wie folgt. Man sieht halt zuerst ein Foto von ihm und dann werden seine Verbrechen kurz beschrieben. Und dann wird der Hinweis auf die Belohnung gegeben und anschließend wird seine Person beschrieben. Da steht dann Geschlecht männlich, Größe 177 cm, Sprache, Dialekt, Deutsch, Englisch, Portugiesisch, äußere Erscheinung, starke Körperbehaarung, hellblondes, schütteres Haar, Stirnglatze, 1999 beginnende Stirnglatze, braune Augen. Und dann steht da drunter nochmal der Hinweis, Norman Volker Franz hat sein Aussehen wie auf den Fotos mehrfach verändert. Jetzt zeige ich dir mal eben kurz die Fotos von ihm.
Oh nein. Oh Gott.
Und der hat aber, als der unter diesem Alias gelebt hat in Portugal, sah der halt ganz anders aus. Da hat er sich halt einen Bart aufgeklebt und eine Perücke aufgeklebt. Also ganz ehrlich, ich hätte den nicht erkannt. Nicht
erkannt, ja. Also nee. Wie ein Verwandlungskünstler.
Ja. Schon ein bisschen.
Oh Gott. Weil ich muss gerade daran denken, so viele Jahre, weil irgendwann geht ja das Geld aus, der muss ja irgendwo ein neues Leben haben, wo er arbeitet.
Ja.
Vielleicht hat er jetzt auch eine Glatze, wenn er, der hat ja da schon sehr lichtes Haar.
Ja, vielleicht hat er sich aber auch Haare transplantieren lassen oder keine Ahnung, du kannst ja so viel machen, du kannst ja theoretisch die Augenbrauen liften, du kannst dir die Tränensäcke wegmachen, der hätte sich Bart irgendwie transplantieren können, der hätte sich das Kinn abschleifen lassen können, die Wangenknochen verändern, die Nase verändern. Du kannst ja glaube ich teilweise sogar dir eine neue Augenfarbe machen oder Kontaktlinsen tragen, eine Brille, ohne Brille, Haare lang. Die Haare abrasiert, du kannst ja alles machen.
Heutzutage kannst du echt sein, wer du willst.
Ja.
Ja.
Und bei den weiteren Informationen zu Norman Franz werden seine Taten dann nochmal kurz zusammengefasst und dann werden noch allgemeine Angaben zur Person gemacht. Also da steht dann zum Beispiel Interessen des Franz, Affinität zu Waffen und Militär, Sport in Klammern Krafttraining, Charaktereigenschaften, freundliches, charmantes Auftreten, insbesondere gegenüber Frauen, aber hohe Gewaltbereitschaft zur Erreichung von Zielen. Und seine Ziele waren halt immer Geld. So schnell wie möglich an sehr viel Geld zu kommen. Berufliche Tätigkeiten steht dann hier Ausbildung zum Elektroinstallateur, Tätigkeiten in der Versicherungsbranche, Tätigkeiten in der Immobilienbranche. Und dann kommt halt eben dieser Hinweis von der Seite. Können Sie Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort von Franz geben? Hinweise können auch vertraulich behandelt werden. Und dann nochmal ganz große Vorsichtsschild quasi. Franz ist gewalttätig und bewaffnet. Er macht rücksichtslos von der Schusswaffe Gebrauch. Dann steht, die Polizei setzt auf Internetfahndung, Hinweise zum Gesuchten, Aufenthalt im Ausland, eventuell im portugiesisch sprechenden Raum wahrscheinlich. Die Polizei erhielt im Zuge ihrer Internetpräsenz eine Reihe von Hinweisen zum Gesuchten. Aufgrund der Bekanntgabe ausführlicher Informationen zu Franz sowie der Veröffentlichung weiterer Bilder des Gesuchten berichtigten einige Personen, Franz im Rahmen von Auslandsaufenthalten gesichtet zu haben. Hierauf konzentriert sich momentan die Arbeit der Polizei. Dann kann man sich anschließend noch eine Frequenz von seiner Stimme anhören und sich das Fahndungsplakat angucken. Ja, das ist total krass.
Gruselig. Ist das dann die Interpol-Seite?
Nee, das ist vom Bundeskriminalamt.
Kann man da noch mehrere dann sehen? Genau. Also musst du nach dem Namen suchen oder kannst du einfach nur eingeben, die gesucht werden? Und
nee, das kannst du dir auch angucken. Die gesucht werden. Und seither gab es mehr als 800 Hinweise auf den Aufenthaltsort von Norm. Zuletzt soll er von einem deutschen Touristen, also das war jetzt zuletzt heißt, ich glaube im Januar 2020, also jetzt wirklich vor kurzem, auf der karibischen Insel Curaçao gesehen worden sein. Die Ermittler gingen den Hinweisen auch sofort nach, aber die Spur verließ sich auch hier bildlich im Sand. Und ich finde das einfach so faszinierend und das ist wie in so einem, also das kann man sich nicht vorstellen, das ist wie in so einem Film. Und gerade jetzt so in der heutigen Zeit, ich meine vor 20 Jahren war das nun mal was anderes, aber seitdem hat er sich wahrscheinlich schon so krass eingeigelt oder verändert, dass man den gar nicht mehr erkennen würde. Aber ganz ehrlich, wenn wir fliehen würden, uns könnte man sofort finden, alleine schon.
Social Media.
Ja, Social Media, wegen des Handys, was weiß ich nicht was.
Das ist echt, was ich jetzt nur so krass finde es einfach, dass wir diesen Fall noch nie gehört haben.
Nein, also ich auch nicht.
Vor allen Dingen, wie du gesagt hast, ist ja wirklich wie im Film. Ja. Vor allen Dingen, dass er in Hagen, also in Dortmund zur Schule gegangen ist, dann diese Morde in Dortmund passiert sind, dann in Hagen im Knast ausgebrochen ist und jetzt einfach vom Erdboden verschluckt
krass,
ist.
Ne?
Und ich finde, ich würde eigentlich oder generell sollten sie ihn festnehmen, aber ich finde auch dann total interessant diese Story dahinter. Also wie der das geschafft hat, wo der war.
Ja.
Das ist und so verrückt. Was ist denn jetzt mit der Frau?
Ja, das kommt jetzt. Also seine Frau Sandra wurde nach der Verhaftung zu einer Jugendstrafe von 6 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Wo die verhaftet? Die war in Portugal. Die wurden ja zusammen in Portugal verhaftet und er ist dann ausgebrochen aus dem Knast und hat sie quasi zurückgelassen.
Ach, okay, jetzt habe ich es verstanden. Genau, ich dachte, sie hat ihm wieder was
in den Knast. Nein, sie wurde mit ihm zusammen in Portugal verhaftet, weil sie wurde ja mitgesucht, weil sie hat ihm ja bei dem Gefängnisausbruch geholfen. Und sie hat sich mittlerweile scheiden lassen, also ich glaube auch schon kurz danach, ihren Mädchennamen wieder angenommen und führt heute ein zurückgezogenes, aber ruhiges Leben. Wenn ich mir überlege, das könnte unser Vater sein. Ja. Das weiß ich nicht, das habe ich nicht rausgefunden. Ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht jetzt so sehr nach der Frau gesucht, weil irgendwie dachte ich mir so, du willst die Leute ja auch schützen und wenn sie sich jetzt dafür entschieden hat, ne, dann sollte sie ja auch ihr...
Und der Sohn?
Darüber war überhaupt nichts zu finden.
Okay. Das finde ich aber auch gut, dass der geschützt wird und in Ruhe aufwachsen kann.
Ist ja auch die Frage, ob der überhaupt weiß, wer sein Vater ist.
Ach, stimmt.
Der hat ja seinen Vater noch nie in seinem Leben gesehen. Gott. Und wahrscheinlich ist das auch bei denen voll das Problem, wenn die jetzt irgendwie reisen wollen würden, dann würde ja wahrscheinlich, keine Ahnung, Interpol und Europol würden denen alle am Arsch kleben, auf gut Deutsch gesagt, und würden denken, habt ihr sich nicht vielleicht doch mit dem treffen oder so?
Stimmt, du kannst ja gar nichts mehr in Ruhe machen. Oh, nee. Sind die denn wieder in Deutschland oder noch in Portugal? Oder
weiß nee, man, so viel ich weiß, sind die wieder in Deutschland. Okay. Ja. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Fun-Fact. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ein Gefängnisausbruch ist in Deutschland nicht strafbar.
Ja, nur was du dann machst, ne?
Genau, das habe ich jetzt hier nochmal aufgelistet. Mhm. Also seit dem 19. Jahrhundert hat das deutsche Gesetz verinnerlicht, dass jeder Mensch den Drang nach Freiheit hat, also auch verurteilte Täter. Das bedeutet, dass ein Gefängnisausbruch per se nicht strafbar ist und der Täter nicht erneut dafür verurteilt werden kann. Allerdings sind sogenannte Begleittaten strafbar, wie zum Beispiel Körperverletzung, Bestechung, Bedrohung oder Geiselnahme, aber auch Sachbeschädigung und Diebstahl werden geahndet. Das heißt, der Diebstahl beinhaltet quasi schon, wenn du auch nur einen Schlüssel entwendest, zum Beispiel jetzt von einer Waffe oder die Gefangenenkleidung. Das heißt, im Endeffekt, selbst wenn du aus dem Gefängnis ausbrichst, begehst du immer irgendwie eine Straftat. Sogar wenn du mit dem Schlüssel an allen Wachen vorbeiläufst, ohne die zu bedrohen oder sonst irgendwas, begehst du schon 2 Straftaten, weil du einmal den Schlüssel entwendet hast und einmal eben die Kleidung gestohlen hast. Oder vielleicht wird es noch nackt gehen, wenn man sich einen Schlüssel nachgemacht hat, aber da wird es wahrscheinlich auch irgendwas geben.
Oder wenn du da was durchfeilst von... Also
ja, das wäre Sachbeschädigung.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja. Aber in den Grundgedanken finde ich trotzdem verrückt.
Ja. Ja, und das war mein heutiger Fall. Und ich war absolut schockiert, dass ich davon noch nie was gehört habe.
Ich auch nicht. Aber ich fand es auch jetzt richtig interessant, auch mal so eine Seite zu sehen, dass du das mal gezeigt hast, erzählt hast, dass man alles nachlesen kann.
Ja.
Wie bist du auf den Fall gekommen? Das interessiert mich.
Okay, ja. Also ich war bei Instagram und dann wurde mir angezeigt, dass, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wann es war, ich glaube, es war auch im österreichischen Raum, dass ein Mann seine Nachbarn umgebracht hat und seitdem seit 2 Jahren oder so auf der Flucht ist. So, und dann habe ich irgendwie gedacht, boah, das ist ja irgendwie mega interessant. Und dann bin ich durch Zufall auf diese Seite vom Bundeskriminalamt gekommen, wo halt eben diese gesuchten Leute sind. Und dann habe ich Norm Franz gefunden und habe gefunden, dass er aus der JVA in Hagen ausgebrochen ist und seit über 22 Jahren auf der Flucht war. Und ich so, ja, okay, dann brauche ich mir jetzt nicht mehr überlegen, welchen Fall ich mache. Ich fand das richtig krass.
Ja, ich auch.
Nee. Vor allen Dingen, wir wissen ja beide, wie die JVA Hagen aussieht und so, ne? Das ist so.
Ich hoffe, die ist jetzt sicherer, wenn jemand von der JVA zuhört. Ja. Aber ich würde trotzdem gerne mal so eine JVA besuchen.
Ja, ich
auch. Weil ich das gerne mal sehen
würde. Ja, ich auch, tatsächlich.
Wie so das Leben da ist und...
Ich glaube, du kennst mich, ich kriege ja Panik, wenn ich aus irgendwelchen Räumen nicht raus kann. Ne? Ich kriege ja dann sofort Kreislauf und Schwindel und ich glaube, für mich wäre das gar nichts.
Aber einfach so aus Interesse.
Ja.
Ich habe mal... Nee, ich weiß gar nicht, mit Maxi habe ich, glaube ich, die Doku gesehen über so ein Jugendgefängnis.
Ja, das ist krass.
Wo die das gezeigt haben, auch was da für soziale Einrichtungen so sind. So, da hatte ich mal so ein bisschen Einblick, aus dem Film kennt man das, aber wie die JVA in Hagen aussieht, würde ich gerne mal sehen. So wie so das, auch wie so ein Leben von so einem Wärter ist.
Ja.
Ja gut, danke, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Mega spannend, da habe ich gar nicht mit gerechnet heute. Da muss ich auch selber, glaube ich, nur ein bisschen recherchieren und nach kann ich gar nicht fassen.
Du musst dir vor allen Dingen, oder ihr müsst euch vor allen Dingen, ich meine, genau, die Seite angucken und dann nochmal ein bisschen googeln, weil dann seht ihr nämlich auch die Fotos, wie der sich verändert hat. Das ist Wahnsinn.
Die Seite von dem Bundeskriminalamt können wir auch mal verlinken.
Ja, genau. Die Links habe ich auch. Ja. Die kann ich dir dann schicken.
Geil. Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt noch was Schönes.
Ja, dann gehen wir jetzt wohl erstmal bei dir in den Kleiderschrank, oder?
Ja.
Freue ich mich. Also, wir sind jetzt in Pias Kleiderschrank und da ist mir schon direkt was ins Auge gefallen, was neu ist. Und zwar, also ich glaube, noch mehr im Trend kannst du mit diesem It-Piece gar nicht sein, weil es nämlich ein orangener, etwas längerer Blazer, also knallorange, ist. Und das ist ja eigentlich gerade das, was eigentlich in jedem Kleiderschrank nicht fehlen darf. Mhm, ne?
So ein knalliger Blazer.
Ja, ne? Orange, Pink oder Grün, meine ich, wäre gerade so richtig.
Ich habe den gesehen, ich habe mich sofort darin verliebt. Ja. Und der hat ja auch so einen Smoking-Schnitt.
Ja.
Und das finde ich auch nochmal so ein bisschen mal was anderes als immer so diese normalen Blazer.
Ja.
Ich fand den so geil. Da musste ich den haben.
Ja gut, den kannst du ja auch zu allem kombinieren. Weißt du, was auch mega geil aussehen würde? Diese Hose, die du gerade anhast, deine Lieblingskuschelhose in rot-pink. Aber ganz ehrlich, die wird dazu passen, weil das ist jetzt dieses Colorblocking mit diesen extremen Farben ist gerade so modern.
Jetzt würdest du da so eine Hose?
Ja, safe. Weißt du, wie geil das aussehen würde? Und dann würde ich ein weißes Oberteil oder sowas dazu anziehen und dann sowas richtig knatsch. Pinkes dazu.
Geil. Ich feiere die Farben im Moment total.
Ja, ich auch.
So gute Laune.
Ja.
Also ich brauche immer noch, lieber auch trotzdem noch schwarz dazu. Also ich hatte den tatsächlich jetzt am Wochenende in Nürnberg an.
Ja.
Hatte da so eine etwas weitere Jeans zu an.
Ja.
Dann einfach ein weißes T-Shirt.
Ja.
Dann den Blazer. Hatte schwarze, so etwas höhere Chucks dazu an. Und dann eine Kappe und dann meine schräge Tasche.
Ja, perfekt.
Und dann bin ich da rumgelaufen und hab mich gut gefühlt.
Ja, das ist die Hauptsache.
Ich fand das eigentlich ganz geil.
Du kannst ihn ja auch zu allem kombinieren. Du kannst ihn, wie du schon sagst, zu schwarz. Du kannst ihn zu weiß kombinieren. Du kannst ihn zu irgendwas richtig knalligem kombinieren. Du kannst es über ein Kleid anziehen. Über ein gemustertes Kleid, über ein weißes Kleid. Also eigentlich ja auch über alles. Hm. Mit einer Short sieht das, mit einer Jeans-Short sieht es bestimmt cool aus.
Stimmt, ja, dann mit coolen Sneakern, ja. Da gibt es auch eine, das ist eigentlich ein ganzer Anzug.
Ja.
Aber die Hose, ich fand die geil,
aber
das ist wieder hier, wir leben in der falschen Stadt.
Ja.
Wenn ich hier da rausgehe, denken sie alle, hör mal, hat sie so noch alle, wo kommt die denn
da her? Da muss ich dir jetzt tatsächlich auch was erzählen, weil ich habe mir vor, wann war ich denn mit Maike in Holland? Vor 2 Wochen?
Ja.
Oder vor 3 Wochen? Da in Holland haben die ja sowieso einfach unfassbar geile Klamotten. Und ich habe mir einen knallpinken Anzug gekauft.
Geil.
Hose, aber mit Weste, mit vorne Knöpfen und in Oversized. Finde ich auch mega geil.
War das eine italienische Marke?
Boah, weiß ich nicht. Müsste ich mal reingucken.
Weil in Bamberg waren noch so viele italienische Boutiquen.
Ja.
Und die haben das im Moment ganz viel.
Ja.
Diese, ein Hosenanzug, aber mit Weste.
Ja.
Fand ich auch mega geil.
Fand ich auch richtig cool. Und dann hatte ich so ein buntes, ich glaube, es war auch tatsächlich orange, so ein Top dazu an. Und Maike guckt mich nur so an und sagt so, boah, du hast so einen Schaden, ne? Weil für sie ist das halt überhaupt nichts. Das ist, würde sie im Leben nicht anziehen. Aber ich fand es eigentlich ganz cool.
Mal, finde ich. Je nachdem, wie man sich fühlt.
Und vor allem je nachdem, was du vorhast.
Ja.
Also jetzt zum Beispiel bin ich am Samstag auf einem 60. Geburtstag eingeladen. Da könnte ich mir vorstellen, sowas anzuziehen. Oder meine Mama feiert dieses Jahr noch 60. Geburtstag beim Brunchen. Da könnte ich mir sowas vorstellen. Oder wenn man sich einfach mal ein bisschen schick machen will. Aber ich würde es jetzt auch nicht jeden Tag anziehen. Weil dann wäre es mir auch... Weil ich finde auch, jeden Tag hat man auch keinen Bock so...
Du angeguckt. Fällst ja sofort auf.
Ja, genau.
Du gehst irgendwo hin und denkst, da ist schon wieder.
Ja.
Also, es klingt immer so blöd, aber wir leben jetzt auch nicht in so einer krassen Modestadt, wo jeder rumläuft, wie er will. Machen wir ja auch, aber ich finde, du fällst ja trotzdem schon auf. Und wenn du immer so einen Tag hast, wo du so ein bisschen so mehr eingemuckelt bist.
So wie ich heute. In Leggings, Oversize, T-Shirt und Hoodie und Sneakern.
Genau, dann bist du halt lieber ein bisschen legerer unterwegs. Aber ich habe den gesehen, ich fand den so geil.
Ja, cool.
Werd mal ein bisschen probieren damit.
Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Aber es ist auf jeden Fall ein geiles Teil, was du, glaube ich, unglaublich gut zu viel kombinieren kannst, was ich auch mega geil finde. Ich weiß nicht, ich habe ja immer das Problem, dass es bei mir immer nicht passt, wegen meinen breiten Schultern. Ja, ich habe ich gerade schon gesehen. Aber wenn man da einen Hoodie drunter anzieht, finde ich übertrieben geil.
Den hatte ich sogar dann für abends dabei. Ja. Weil wir waren ja in Nürnberg unterwegs. Ich so, Maxi, ich muss diesen Blazer anziehen. Es ist, aber du kannst ja nichts drüber anziehen. Da habe ich einfach einen Hoodie dabei, habe den nachher da drunter gezogen.
Finde ich mega cool. Finde ich richtig
gut. Ich mag eh Blazer und Hoodie.
Ich auch.
Ich habe ja auch diesen aus Leder, diesen Blazer, da ziehe ich auch so gerne einfach einen schwarzen Crop-Hoodie drunter. Und
bei mir ist immer das Problem, ich muss dann immer die Blazer relativ groß kaufen, weil wenn ich dann halt noch einen Pulli da, das ist alles zu eng. Das sieht dann aus wie zu viel Wurst in zu wenig Pelle. Sieht auch nicht schön aus, deswegen. Aber das kann ich mir richtig gut vorstellen. Cool, ich freue mich auf die Fotos.
Ja, ich will den am liebsten jetzt sofort wieder anziehen.
Ja. Kannst du doch. Hallo, wenn ihr im Urlaub seid, da muss der ja wohl mit.
Ja, das ist mit unserem, wegen dem Flieger.
Ja, ist doch scheißegal, dann ziehst du den halt auf dem Flug an. Da kannst du auch einen Pulli und alles drunter anziehen. Dann hast du schon mal zwei große Teile. Dann ziehst du unter dem Pulli, ziehst du noch einen Top an, was mit dem Flieger müsste, und dann eine Jeans. Und dann ziehst du, ja klar, hallo, Lagenlook.
Alle fliegen nach Malle mit Mallehut und Bierkönig-T-Shirt und ich mit orangenem Blazer.
Ja, ist doch voll geil. Ich find's Hammer. Du weißt, ich kenne doch bei sowas nichts.
Das stimmt.
Ich find's gut. Einfach machen. Yes. Du kannst auch dazu noch einen Mallehut aufsetzen.
Ja. Ja gut, dann
schön.
Hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Ja, genau.
Wir freuen uns.
Wenn wir es mal wieder pünktlich schaffen, aber momentan kommt einfach immer das Leben dazwischen.
Genau, das Leben, Corona, die Arbeit, Urlaub, aber wir strengen uns an, dass wir wieder ein bisschen regelmäßiger werden.
Ja.
Folgt uns auf Instagram, da seht ihr die ganzen Bilder. Und wir freuen uns
bewertet auf uns Mal. Auch sehr gerne.
Genau, darüber freuen wir uns.
Natürlich gut. Nein, war ein Witz. Ihr dürft euch uns natürlich auch Kritik schreiben. Aber wir freuen uns über jede Bewertung. Und
hören uns dann das nächste Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.